Herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und wir stellen in diesem Podcast den besten Gründern und Investoren Deutschlands eine einfache Frage. Welches Startup würdest du heute gründen, wenn du könntest? Und dazu fällt mir folgende Geschichte ein. Vor ein paar Tagen stand ich mit meinem Auto an der Tankstelle und habe Super E10 getankt. Ich warte, bis der Tank langsam voll wird. Dann stelle ich mir eine Frage, was passiert eigentlich mit diesen ganzen Tankstellen, wenn alle nur noch elektrisch fahren? Ist das dann so, wie wenn man heute eine Telefonzelle sieht, die auch irgendwie so ein Relikt vergangener Tage ist? Elektromobilität ist ein ziemlich dickes Ding. Allein in Deutschland wird sich die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge im Jahr 2022 mehr als verdoppeln. Und immer, wenn so eine massive Veränderung passiert, ergeben sich riesige Chancen für mutige Unternehmer. Genau dafür sind wir hier bei Digital Optimisten und wir reden mit einem Gast, der sich Tag ein, Tag aus mit Elektromobilität beschäftigt. Es ist Johann Olsen, Gründer von IO Dynamics, in das unter anderem der Hightech-Gründerfonds investiert ist. Johann erzählt mir seine besten Geschäftsideen im Bereich Elektromobilität außerhalb von IO Dynamics und ich versuche ihm auch ein, zwei meiner Ideen zu pitchen. Mal gucken, was er dazu sagt. Mehr Geschäftsideen kriegst du in der neu gelaunchten Datenbank auf digitaloptimisten.de. Lohnt sich echt da mal vorbei zu surfen, sich anzumelden, dann hast du den Zugriff auf alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen. Aber jetzt erstmal rein in dieses Gespräch mit Johann Olsen von IO Dynamics. Viel Spaß. Johann, willkommen bei Digital Optimisten.
Moin, Alex, freut mich.
Es freut mich auch. Johann, es gibt ein schönes Bild von dir mit niemand Geringerem als Robert Habeck, unserem Bundeswirtschaftsminister. Das habt ihr auf eurem Blog gepostet. Und ich glaube, ihr habt eine ganze Menge Gemeinsamkeiten. Ihr kommt beide aus Schleswig-Holstein. Ihr versucht beide was Neues. Du als Gründer, er in der Rolle als Bundeswirtschaftsminister. Und dein Startup, IO Dynamics, über das wir später sprechen, hat zweifelsohne auch einen grünen Touch, ja, oder zumindest eine grüne Mission. Was hat dich am meisten überrascht, als du mit Robert Habeck gesprochen hast?
Ja, mich hat überrascht, also ich meine, das konnte man schon so ein bisschen erahnen, aber dass er halt einfach sehr menschlich ist. Ne? Er kam so an, moin, hat mir so die Hand geschüttelt, war ein bisschen kleiner, als ich erwartet hätte. Ich meine, das hat man bei den einen oder anderen Pressemitteilungen ja mittlerweile auch mitbekommen. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber ansonsten war er super interessiert und total im Detail auch, also das fand ich gut. Und absolut bodenständig, wo man so denkt, Wirtschaftsminister, ja, das ist halt vielleicht irgendwie ein ganz hohes Amt, ist aber bei ihm, glaube ich, gar nicht der Fall. Und ja, man hat trotzdem auch ein bisschen gemerkt, dass er müde ist, also durch diese ganze Arbeit, glaube ich. Aber super Typ, also fand ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch.
Kennt er sich aus in Elektromobilität?
Ja, schon. Also natürlich nicht in der Detailtiefe, wie ich es jetzt kannte, aber er war ja auch hier in Schleswig-Holstein schon mal Umweltminister beispielsweise. Der hat halt auch schon eine längere Geschichte in dem ganzen Thema. Und der ist sehr tief in diesen ganzen Netzthemen. Erneuerbare Energien ist in Schleswig-Holstein ja ganz groß. Und tatsächlich wohnt er ja auch in Flensburg. Ne? Also wir kommen ja auch hier ursprünglich aus Flensburg. Und da ist dieses ganze Thema erneuerbare Energien, Elektromobilität relativ groß auf jeden Fall.
Mhm. Sag mal, ich habe mal ein Startup gegründet, das war im Education Tech, im Bildungsbereich, ja, Codino. Und da haben wir, also wir haben letztlich so Programmierbaukästen, so Lego für Programmierung gebaut. Man baut Legos und lernt dann zu programmieren. Und wir haben damals mit wahnsinnig vielen Bildungsministern gesprochen. Also das, was vielleicht Robert Habeck jetzt für dich ist, war damals irgendwie die Bildungsminister. Und wir haben viel mit denen geredet und es war alles voller Pläne, aber es hat am Ende nichts gebracht. Ja, weil irgendwie am Ende war dann doch die Schulen verantwortlich oder wer auch immer. Hilft euch der Kontakt zu Robert Habeck? Ist das anders als bei mir damals?
Das kann ich natürlich jetzt an dieser Stelle noch nicht bewerten. Ich glaube, er nimmt sich da schon die Zeit und das ist einfach ein super wichtiges Thema. Ich meine, der ganze Ukraine-Konflikt, der grätscht natürlich ein bisschen dazwischen. Aber da sind schon sinnvolle und ambitionierte, nachhaltige Ziele, die da machen. Und er hat uns jetzt angeboten, nochmal mit den Resorts zu sprechen, zu bestimmten Themen. Das werden wir natürlich auch nutzen.
Wir reden heute über Elektromobilität. Ja, damals, als das Auto erfunden, ich versuche mich immer so in die Lage zu versetzen, was war eigentlich, bevor das Auto erfunden wurde. Da sah die Stadt ja komplett anders aus. Und dann hat das Auto einen Siegeszug angetreten und wir haben unsere Städte umgebaut. Ja, Straßen für Autos wurden breiter. Wir haben Parkhäuser gebaut, irgendwann auch Autobahnen, um Städte zu vernetzen. Also das war so eine große Innovation, dass das Auto, dass wir unsere Infrastruktur angepasst haben. Und ich versuche zu verstehen, ob E-Mobilität vielleicht auch eine revolutionäre Kraft entwickeln kann auf unsere Infrastruktur. Also ist E-Mobilität, also worüber reden wir da, über elektrische fahrende Autos, ja, die vielleicht sogar mal irgendwann autonom fahren können, ist das eine Revolution oder ist das doch nur eine Evolution von was Bestehendem, nämlich vom Auto, was jetzt nicht mehr durch einen Motor angetrieben wird, ja, keine Ahnung, wie das heißt, was der Fachbegriff ist, sondern durch eine Batterie, ja, die dann halt uns nach vorne bringt. Was denkst du?
Ich bin natürlich vollkommen davon überzeugt, dass es eine Revolution ist. Einfach nur deshalb, weil plötzlich halt nicht nur die Mobilität im Vordergrund steht. Ein Verbrenner, der steht halt rum oder ich fahre damit. Und ein Elektroauto, das ist natürlich jetzt auch noch nicht voll ausgereizt, das wird aber in den nächsten Jahren kommen, dass halt ein Elektroauto auf der einen Seite für die Mobilität da ist, aber auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr eng ist mit der Energiewende, verknüpft ist. Und dadurch ist es für mich eine Evolution, weil man am Revolution, weil dadurch am Ende natürlich ein Baustein entsteht, der vorher einfach gar nicht da war und es hatte auch vorher nichts in der Welt zu suchen. Ne? Also das muss man schon sagen. Es sind zwei Welten, die vorher wenig miteinander zu tun hatten und jetzt so zusammenwachsen.
Und wo ist die Revolution, also wo ist das dann genau? Also heißt es dann, also ich finde es ja verrückt, ich wohne in Berlin und ich gehe immer durch die Straßen und ich denke mir immer, unglaublich, es stehen überall Autos. Ja, also wenn man jetzt ein Alien wäre und nicht diesen geübten Blick hätte, ja, weil wir sehen Autos ja gar nicht mehr, aber überall stehen Autos. Die müssen gespeichert werden, bewegen sich aber nur 98% der Zeit, ja. Und ich denke mir die ganze Zeit, was für eine unfassbare Verschwendung, dass diese Blechlawinen da stehen. Ist das die Revolution? Kannst du das nochmal ein bisschen erklären?
Ja, genau. Also ich meine, die E-Mobilität ist natürlich nicht der heilige Gral und Lösung für alles. Also das Problem, dass man zu viele Autos hat, das wird die E-Mobilität auch nicht lösen können. Da muss man halt auch noch weiterdenken. Aber dass ein Auto nicht ganz so sinnlos ist, wie es jetzt vielleicht ist, wenn es parkt. Weil jetzt ist es einfach komplett sinnlos oder es verbraucht einfach sehr viel Platz. In Berlin kann man das ja schön sehen. Gibt ja auch so diese schönen Bilder, wo die Straße mit den Parkplätzen als Schlucht dargestellt ist, wo man halt sieht, okay, wie viel Raum ist eigentlich für den Mensch da und wie viel fürs Auto. Das ist ja schrecklich, dass wir uns so dahin entwickelt haben. Und das wird das Elektroauto auch nur in gewissem Maße lösen. Aber wenn es dann da ist und Mobilität werden wir meiner Meinung nach schon noch lange in der Form auch haben, dann hat es halt plötzlich einen großen Mehrwert, weil es einfach in der Zeit, in der es steht, dafür sorgen kann, dass wir halt unsere Energieversorgung sichern können, dass wir halt mehr erneuerbare Energien nutzen können und so weiter. Und dementsprechend ist es halt einfach ein Gegenstand, den ich sowieso kaufe, aber der plötzlich noch eine ganz andere, total relevante Bedeutung hat. Insbesondere, wenn es davon Tausende, Zehntausende verteilt überall gibt, kann ich natürlich dieses ganze Thema Energiewende total sinnvoll unterstützen.
Und wie? Also welche Rolle nehmen dann Autos ein, wenn sie batteriebetrieben sind, elektrisch betrieben sind versus heute?
Ja, die Rolle, die ein Elektroauto einnimmt, anders als ein Verbrenner, ist, dass es halt ja einen großen Speicher hat, den man auf der einen Seite halt nachladen kann durch Strom, also wie eine einfach ganz normale Batterie, aber perspektivisch auch wieder entladen wird können. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, ein Elektroauto verbraucht halt ungefähr so viel Strom wie ein Einfamilienhaus und kann halt ein Einfamilienhaus auch mehrere Tage bis zu einer Woche versorgen. Und dadurch, dass ein Auto halt sehr viel Zeit steht, kann ich es halt einfach in der Zeit, steht es nicht einfach nur doof rum, sondern ich kann halt diese Fähigkeit, Energie zwischenzuspeichern, halt auch nutzen, während es dann sozusagen ungenutzt für die Mobilität zur Verfügung steht.
Und ach so, also das heißt sozusagen, also wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus habe, und davor mein E-Auto, dann könnte das auch eine Art Notversorgung sein oder eine elektrische Versorgung sein für mein Haus, wenn ich eine Rückkopplung habe vom Stromnetz. Ist das, verstehe ich das?
Genau, richtig? Also du musst dir halt vorstellen, du kaufst ein Auto, das kostet, weiß ich nicht, 40.000 Euro und wenn es jetzt ein Verbrenner ist, dann steht es halt nachts einfach nur rum vor deinem Haus und jetzt hast du 40.000 Euro für ein Elektroauto ausgegeben und plötzlich kannst du aber das Auto nutzen, um zum Beispiel, du bist tagsüber vielleicht unterwegs, auf der Arbeit, und da lädst du dein Auto mit Solarstrom, fährst abends wieder nach Hause und kochst dann und kannst dann sozusagen den Sonnenstrom, den du tagsüber nachgeladen hast, dann auch noch für das Haus benutzen.
Verstehe. Das heißt so ein aktives, klar, wenn der Wind weht, dann ist er günstiger, und wenn die Sonne scheint wie im Sommer, dann ist das vielleicht auch ein Tick günstiger.
Vor allem auch nachhaltiger, ne? Also das ist das eine Thema, ist natürlich Geld, und das ist wirklich, hat auch einen großen Impact. Und das zweite ist natürlich auch, dass man einfach die Nachhaltigkeit besser nutzen kann, sozusagen.
Neulich stand ich an der Tankstelle, und da habe ich gedacht, da sitzt, steht man ja so doof, ja, und wartet, bis der Tank voll ist. Und ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich mit den ganzen Tankstellen? Also lass uns nochmal in dem Zukunftsbild bleiben, von dem wir schon gerade sprechen. Und glaubst du, dass sind Tankstellen das, was heute Telefonzellen sind? Dass man sagt, Mensch, ich kenne die selber noch, als ich klein war, da war ich auch manchmal in der Telefonzelle, heute völlig obsolet. Was passiert eigentlich mit der ganzen Tankstelleninfrastruktur?
Ja, ehrlich gesagt glaube ich, dass die sterben wird, ist meine Prognose. Einfach nur deshalb, weil sie, kann man vielleicht nicht verallgemeinern, also auf der Autobahn wird es die Tankstelle nach wie vor geben, einfach für die Langstreckentour, da muss ich eine Ladeinfrastruktur haben. Aber ansonsten findet halt ungefähr 80% der Ladevorgänge zu Hause oder auf der Arbeit statt. Und dafür brauche ich halt keine Tankstelle. Und es wird halt auch keiner irgendwo hinfahren zu einer Tankstelle, wenn das nicht unbedingt Not tut. Das heißt, diese öffentliche Infrastruktur, die wird es geben. Aber ich glaube in der Form, dass es jetzt in der Stadt ganz viele verteilt gibt, nicht, dass dann da gleich noch ein, weiß ich nicht, was zu essen gibt oder sowas, sondern eher dann am Supermarkt oder vielleicht an der Sehenswürdigkeit. Und sonst lädt man halt zu Hause am Bürgersteig oder auf dem Arbeitsplatz.
Schon eine Veränderung, ne? Also wenn ich überlege, wie, was das bedeutet, du hast was ganz Spannendes gesagt. Da sollten wir wir reden ja auch über Geschäftsideen im Mobilitätsbereich. Ich habe ein paar, die ich mit dir besprechen will, die genau darauf einzahlen, dass man plötzlich nicht mehr alle zwei Wochen zur Tankstelle fährt, sondern einfach an zwei Orten lädt, nämlich zu Hause und wahrscheinlich im Job. Aber lass uns nochmal, jetzt haben wir so ein bisschen so das Zukunftsbild gemalt. Ja, was könnte eigentlich sein, wenn E-Mobilität flächendeckend da ist? Ja, wir können Elektrizität anders nutzen. Wir können vielleicht auch in Kombination mit autonomem Fahren, finde ich, müssen wir gleich nochmal tiefer drauf eingehen, ein paar Sachen machen, die Stadt auch vielleicht befreien von so vielen Autos. Aber ich frage mich, wo stehen wir eigentlich heute in dieser ganzen Evolution? Ich habe gesehen, vielleicht noch eine Zahl, um eine Zahl reinzuwerfen, dass wir heute in Deutschland ca. 700.000 E-Autos haben. Das ist eine Steigerung von über 100%. Letztes Jahr waren es noch 300.000. Das heißt, wo stehen wir?
Ja, ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich immer ein bisschen Glaskugel. Ich glaube, das ganze Thema Ukraine-Konflikt hat das ganze Thema natürlich nochmal angeschoben. Und ich glaube, der Groschen ist gefallen. Also eigentlich, wenn man so diese typische Marktentwicklung von einem neuen Produkt sich anguckt, dann gab es halt eine relativ lange Zeit, ich sag mal, diese Innovatoren, die das irgendwie gut fanden und ausprobiert haben. Und jetzt sind wir plötzlich in so einer Phase, wo Leute, die sich gar nicht vielleicht so genau für das Thema interessieren, die, sag ich mal, ein bisschen unwissend sind, plötzlich auch Elektroauto fahren. Was auch wieder neue Herausforderungen mit sich bringt, weil sie halt vielleicht nicht so vielleicht sind sie mehr nachtragend sozusagen, vielleicht haben sie mehr Probleme, weil vielleicht vergessen sie den Stecker, diese ganzen Themen. Und ich glaube, wir sind gerade wirklich in so einer Ramp-up-Phase. Und wenn man jetzt professionellen Bereich ansieht, Firmen und so weiter, kann man relativ klar sehen, dass es für viele, viele Bereiche einfach günstiger ist, Elektroautos einzusetzen. Und jeder, der rechnen kann, wird natürlich sagen, okay, traue ich dem Ganzen? Ne? Das gibt es natürlich welche, die sind da ein bisschen mutiger und andere dann vielleicht schauen erstmal. Aber ich bin der Meinung, es wird relativ schnell vor 2030 eine überwiegende Elektrifizierung im Pkw-Bereich geben und zum Teil auch im Bus- und Lkw-Bereich. Und eigentlich sind wir da wirklich gerade in diesem Topf mit Popcorn, wo das Popcorn halt so langsam anfängt zu poppen. Ja, und plötzlich explodiert es. Und diese disruptive Veränderung, die kann man natürlich immer schwer nachvollziehen und auch schwer vorhersagen. Aber ich bin ziemlich davon überzeugt, dass wir genau an diesem Punkt sind. Und dass es eigentlich nur noch Hemmschuhe gibt, wie Ladeinfrastruktur aufbauen. Ich brauche dafür Techniker. Autos müssen vorhanden sein. Das dauert alles ein bisschen. Und dass das ist hemmt. Aber dass wir sehr stark in diese Richtung gehen, dass ein Elektroauto einfach in vielen, vielen Fällen sinnvoller ist, es macht auch mehr Spaß. Also ich weiß nicht, ob du selber elektrisch unterwegs bist, aber ich wäre jetzt niemand mehr, der einen Verbrenner kauft. Zum Beispiel. Und das kenne ich von vielen.
Ja, also ja, ist spannend. Was macht es denn für dich so besonders? Ist es das Fahrgefühl? Ist es das, dass man sagt, ich tue der Umwelt was Gutes? Ist es vielleicht auch das Gefühl, ich bin hier ein Early Adopter? Ja, das mag ja auch sein. Was ist es für die meisten Leute? Oder ist es vielleicht auch die Subvention durch den Staat?
Ja, ich denke mal, das ist für jeden natürlich individuell und wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Bei mir war es natürlich sicherlich das Thema Early Adapter. Ich fand das Thema schon immer spannend und ich komme ja auch eher so aus der technischen Richtung und ich fand das ganze Thema, also ich habe E-Technik studiert, also da ist natürlich Elektromobilität irgendwie mir besonders nah, weil ich auch verstehe, wie es technisch funktioniert. Aber wenn man sich jetzt überlegt, was ist eigentlich die Anforderung für so ein Auto jetzt auch aus technischer Sicht, ne? Ich muss halt irgendwie fahren und dann halte ich irgendwie an und so weiter. Und da ist halt ein Verbrennungsmotor einfach sehr schlecht geeignet, muss man einfach so sagen. Und der einzige wirkliche Grund, warum es nicht schon immer Elektroautos gab, ich meine, in den 1920er Jahren und vorher gab es ja schon Elektroautos, der einzige Grund ist halt die Reichweite gewesen, ne? Dass man keine Akkus hatte und dass man da bestimmte technische Probleme hatte, die man aber mittlerweile im Griff hat und auch kostenmäßig im Griff hat. Und in dem Moment gibt es halt vom Fahrgefühl her halt gar kein Problem. Ich meine, du fährst zur Ampel, stehst da und wieso ist jetzt, wenn man nicht Start-Stopp-Automatik hat, wieso muss das Auto an sein? Also ich meine, das ist ja so rein logisch gedacht totaler Quatsch. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich fahre ja nicht, also muss das Auto ja auch nicht an sein. Und das hast du ja zum Beispiel beim Elektroauto. Und es ist stufenlos, du machst den Motor, kannst du halt schnell langsam drehen und es fühlt sich ja eher an wie so ein Autoscooter. Du kommst vom Fleck abwürgen und diese ganzen Themen gibt's ja nicht. Das heißt, es ist einfach viel besser für dieses ganze Thema Fahren, weiß ich nicht, geeignet. Und das heißt, das ist natürlich dadurch auch ein emotionales Thema. Und wenn man jetzt auch zum Beispiel Sportwagen anguckt, naja, dann ist es halt so, abgesehen jetzt von diesem Reichweiten-Thema, was sich aber ja auch mittlerweile löst, so dass du da ja viel, viel interessantere, spannendere, schnellere Fahrzeuge mit viel Beschleunigung und so weiter haben kann. Also das heißt, auch diese emotionale Seite liegt sehr weit auf der, also außer dass es keine lauten Brumm-Brumm-Geräusche macht, aber das ist auch eher Gewöhnungssache meiner Meinung nach, hat halt Elektromobilität viele, viele Vorteile.
Ich glaube, Millionen Fahrschüler freuen sich, dass sie das Auto nicht mehr abwürgen können. Ich hätte mich sehr gefreut. Ja. Das war sicherlich eine Herausforderung für mich. Du hast ein schönes Bild genommen. Du hast gesagt, schau mal, das ist wie so eine Bowl of Popcorn, was noch ungepoppt ist und so langsam springen diese gepoppten Popcorns halt raus. Was ist der Punkt, der das Ganze richtig zum Durchbruch bringt? Was ist so der iPhone-Moment? Weißt du, ist es, und ich mache dir mal ein paar zur Auswahl. Ist es, wenn die deutsche Automobilindustrie aufwacht und auch anfängt, richtig voll auf das Thema E-Auto zu setzen und mehr Modelle zu bringen? Ist das, wenn ein Gebrauchtwarenmarkt entsteht, wo man auch günstiger ein Auto kaufen kann, was vielleicht nicht neu vom Hof rollt, ja, sondern vielleicht, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre vorgefahren ist? Oder ist das, wenn, wenn der Preis wirklich so, oder vielleicht, wenn die Ladeinfrastruktur, wenn dieses Range Anxiety, ist ein tolles Wort, ja, Range Anxiety, das heißt, ich weiß nicht, komme ich zum Ziel, ja, kann ich vielleicht zum Urlaubsort fahren oder nicht, wenn das so zweifelsohne gelöst ist, ja, was glaubst du, was bringt die Hitze in diesen Popcornbehälter?
Ja, also ich glaube halt nicht, dass es ein Kippmoment ist in dem Sinne, sondern dass es halt so und dann plötzlich sehr stark steigt. Und das liegt einfach nur daran, am Ende des Tages ist es, glaube ich, alles Emotionen. Also wenn die Leute sehen, okay, mein Nachbar hat ein Elektroauto und ich bin vielleicht schon mal damit gefahren und das ist irgendwie nett und cool und so weiter und die Firma subventioniert das und jetzt ist auch noch die Ladeinfrastruktur. Ich war letztens beim Lidl und da kam jetzt eine neue Ladeinfrastruktur. Ich glaube, das weckt bei den Leuten dieses Gefühl, sitze ich irgendwie auf dem falschen Pferd, ne? Fahre ich in die falsche Richtung so ungefähr. Und das trifft plötzlich meiner Meinung nach eine riesige Gruppe. Und ich glaube, beim iPhone, es ist eine sehr ähnliche Entwicklung. Natürlich in einer längeren Zeitspanne, weil ein iPhone hat halt eine kürzere Lebensdauer sozusagen. Ein Auto wird halt 10, 15 Jahre benutzt. Und ein iPhone ist natürlich kürzer. Deswegen das Handy zu wechseln, das dauert vielleicht 1, 2, 3 Jahre. Dann hast du diesen Umschwung. beim Auto dauert das natürlich länger. Das heißt, viele Leute fahren gebraucht, wie du es ja gerade gesagt hast. Die können sich gar keinen Neuwagen leisten. Das heißt, wir werden genau diese langsame Entwicklung sehen, wie wir sie sicherlich beim iPhone auch gesehen haben. Die ganz frischen Leute haben sich das iPhone geholt und alle dachten, oh, was brauche ich da nicht? Dann gab es das nächste iPhone und dann wird das alte iPhone verkauft und wird es vielleicht an Leute, die so ein bisschen mehr Pfennigfuchser unterwegs sind, dann übernommen. Und so geht es halt Schritt für Schritt, bis halt einfach die Qualität super hoch ist, es einen guten Gebrauchtwagenmarkt gibt, es keine riesigen Probleme mehr gibt, und diese Probleme sind faktisch auf jeden Fall noch da, also ladeinfrastrukturmäßig zum Beispiel, und so, dass es halt, dass die Leute Angst bekommen, einen Verbrenner zu kaufen. Also wenn, man muss sich ja vorstellen, zum Beispiel das Thema Tankstellen hatten wir ja vorhin besprochen, je weniger Verbrenner ich habe, je teurer wird ja auch so eine Tankstelle. Das heißt, Tankstellen werden vielleicht auch verschwinden in den nächsten Jahren, weil sie einfach nicht mehr lukrativ sind. Und diese Veränderung macht ja was mit den Menschen. Ne? Sie sehen immer mehr Elektroautos und denken so, so schlecht kann es ja da doch nicht sein. Und ich glaube, das ist so ein selbstbeweihräuchernder, weiß ich nicht, so selbsterfüllende Prophezeiung, die dann halt doch relativ schnell geht. Und das ist immer das, was man unterschätzt in dieser exponentiellen Entwicklung, meiner Meinung nach.
Ja, das ist ein spannender Punkt, dass dann die Range Anxiety in die andere Richtung geht, dass ich nicht mehr weiß, ob ich noch irgendwie Diesel tanken kann. Das finde ich total spannend. Und sag mal, jetzt lass uns mal über IO Dynamics sprechen. Da bist du CEO und Gründer, denn ihr, und was ich spannend finde an deinem Startup, ist, dass ihr euch ein gewisses Segment rausgeschnitten habt aus diesem ganzen Komplex Elektromobilität, was man vielleicht auf Anhieb nicht so sieht, aber wenn man drüber nachdenkt, dann denkt man, das könnte ganz schön smart sein. Mhm. Erklär doch mal, lass uns doch mal, vielleicht nähern wir uns dem ganzen Thema so. Was ist das typische Problem eines Kunden von euch? Warum kommt der Zeug? Beschreib mal den Kunden und was will der?
Ja, also in dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, Elektromobilität einzusetzen, dann jetzt im Vergleich zu einem Verbrenner halt vorher, habe ich halt diese neue Komponente aufladen. Und das ist etwas, was halt vorher nicht da war. Es gab halt früher nur Tankstellen, es gab jetzt keine Ladeinfrastruktur. Das heißt, in dem Moment, wo ich als Kunde mich für Elektromobilität entscheide, muss ich damit umgehen lernen, mein Auto aufzuladen. Das dauert länger als an der Tankstelle. Ich muss einen Platz schaffen, wo ich das kann. Und ich muss überhaupt verstehen, dass ich vielleicht infrastrukturmäßig vielleicht Probleme habe, habe ich einen groß genug Stromanschluss und so weiter. Also ich gucke nicht nur noch auf das Auto, passt mir das Ladevolumen oder sowas, passt mir die Servicequalität und so weiter, sondern es geht ganz plötzlich auch um dieses Thema Infrastruktur. Und bei unseren Kunden ist es interessant, oder bei Kunden in der Elektromobilität, früher als in der Verbrennerwelt, da gab es halt Flottenmanagement und dann gab es Facility Management. Die hatten aber noch nie was miteinander zu tun. Die haben sich vielleicht auf der Weihnachtsfeier mal getroffen. Und jetzt ist es plötzlich so, dass sie miteinander zusammenarbeiten müssen. Also das heißt, da kommen so zwei Welten zusammen. Das Flottenmanagement und
Facility. Erklär das mal ganz kurz. Genau, was ist Flottenmanagement und was ist Facility Management? Und wo ist da das finde ich total spannend.
Ja, das ist halt so, dass natürlich das Flotten- oder Fuhrparkmanagement, das ist natürlich die Abteilung in einem Unternehmen. Wir sind ja im Unternehmensumfeld unterwegs. Das sind halt die dafür sorgen, dass die Autos da sind, dass die gewartet werden, dass sie fahren und so weiter, dass einfach die Mobilität gedeckt ist. Und das Facility Management kümmert sich halt normalerweise um, keine Ahnung, ist irgendwo eine Lampe ausgefallen oder sind irgendwelche Baumaßnahmen zu machen oder vielleicht auch Energiethemen, kann ich meine Maschine noch irgendwie optimieren oder ich will eine neue Fabrikhalle bauen und so weiter. Und dieses Mobilie und Immobilie sind ja eigentlich diese beiden Bereiche. Mobilität und Immobilität. Die müssen halt plötzlich zusammenarbeiten, weil sie auf beiden Seiten Probleme haben, die sie halt nur zusammen lösen können. Der eine möchte natürlich das Auto zur Mobilität haben, der andere möchte aber, dass diese Infrastruktur nicht vielleicht unendlich teuer ist oder dass ich halt auch nicht meine Sicherung rausfliege sozusagen. Und diese beiden Welten kommen halt so plötzlich zusammen.
Das heißt, wenn wir es mal ganz plastisch machen, dann ist, glaube ich, ein typischer Kunde, ja, sagen wir mal, Picknick oder Flaschenpost oder Gorilla, na, Gorillas vielleicht nicht, weil die haben keine Autos, nee. Ja, aber alles, was einen Fuhrpark hat, vielleicht so Delivery Companies, aber auch vielleicht Real Estate, vielleicht irgendwelche Wohnanlagen, ja, die vielleicht auch gewisse Ansprüche haben, dass sie elektrisch aufgeladen wird, die Autos. Und wenn ich es richtig verstehe, dann bleiben wir mal bei einem, bei sowas wie Picknick, ja, die eine ganze Fuhrpark haben. Und dann geht es darum, wie managen die eigentlich ihre ganzen E-Autos? Wie können man auch, wie kann das E-Auto auch mit einer Software kommunizieren? Ja, das sagt, ich habe einen Ladestand von 20%. Ich muss aber gleich nochmal raus, deshalb muss ich jetzt schnell auf 100% aufgeladen werden. Führ uns mal da durch. Also was macht ihr, um so ein typisches Problem dann zu lösen?
Ja, also wenn man jetzt beispielsweise im Bereich Last Mile Delivery schaut, dann ist es ja so, die Kunden oder die Unternehmen, die haben im urbanen Bereich meistens große Lagerhäuser, wo sie halt ihre Ware dann zwischenlagern. Da werden die mit LKWs angeliefert und dann wird das halt von da aus mit kleineren Fahrzeugen, sag ich mal, White Vans, sagt man ja so dazu, also Lieferfahrzeugen irgendwie ausgefahren. Und vorher hatte ich halt meine Verbrenner und jetzt kommt halt das Elektromobilitätsthema. Und jetzt habe ich halt die Herausforderung, wenn ich wirklich viele Fahrzeuge an einem Standort laden will, dann muss ich halt diese Infrastruktur dafür haben. Na, das heißt, ich muss ja jeden Tag dafür sorgen, dass diese Autos vollgeladen sind, dass halt Picknick oder wer auch immer mit den Fahrzeugen, also die einzelnen Fahrer dann zum Kunden fahren können und das alles ausliefern können. Und das ist ja es muss ein reibungsloser Prozess sein. Dann, wenn die Autos stehen, aufladen, ausliefern und so weiter. Das heißt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, muss das irgendwie klar sein. Und dieser Einstieg ist halt, führt halt zu Prozessänderungen und natürlich um dieses ganze Thema Laden, das muss man halt mastern, sage ich jetzt mal so. Und das ist halt auch genau das, was wir tun. Also das heißt, dass dieses ganze Ladethema organisieren wir für die automatisiert. Also das heißt, wir sprechen dann mit der Ladesäule und wir sprechen mit dem Auto. Und das Auto, wie du jetzt ja gerade gesagt hast, hat einen bestimmten Ladezustand zum Beispiel, hat einen bestimmten Bedarf, also steht jetzt vielleicht die nächsten 10 Stunden, dann muss es auf die nächste Tour. Das heißt, wir haben den Status des Autos und die Zeit, wie lange wir Zeit haben, das Auto aufzuladen. Und die dritte Komponente, das ist jetzt das Facility Management, wir haben eine gewisse Menge Energie in diesem Zeitraum zur Verfügung. Und das ist bei einem Auto noch nicht so kompliziert, das könnte ich theoretisch auch händisch machen. Ich könnte irgendwie gucken, dass das irgendwie, dass ich das dann einstecke, wenn vielleicht meine Sortiermaschine nicht läuft. Und bei 2 ist es aber noch okay. Aber bei 5 wird es kritisch und bei 10 ist es absolut nicht lösbar. Und bei 50 oder noch mehr, 100, es gibt ja Standorte mit 200 Fahrzeugen, da musst du ein System finden, das halt das Thema Aufladen und Mobilität halt organisiert, so dass ich halt eigentlich gar keinen Stress habe. Der Nutzer, der Fahrer oder Fahrerin ankommt, reinsteckt, und dann, wenn die nächste Schicht losgeht, halt wieder losfährt.
Also eine Art optimiertes Betriebssystem, Operating System für alle, die große Mengen Autos managen müssen, ja, und Stromzufuhr zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen managen müssen. Wie machen die das denn heute, wenn du sagst, ich meine, es gibt ja bereits Fuhrparks, ja, auch Busse und Bahnen sind zum Teil ja auch Hybrid betrieben hier und da. Glaube ich, wie machen die das denn heute, wenn das so kompliziert ist?
Ja, man kann natürlich vieles mit Geld erschlagen. Ne? Also ich kann natürlich einfach eine sehr große Infrastruktur machen. Ich kann einen großen Transformator dahinstellen für mehrere hunderttausend Euro, dass ich sozusagen einfach immer sehr ineffizient laden kann. Ich habe natürlich, wenn ich anfange nur mit 2, 3 Fahrzeugen, habe ich noch nicht so ein großes Problem. Das wird natürlich erst kritischer, wenn es mehr Fahrzeuge sind, weil dann muss ich ja mehr laden. Und muss es besser verteilen. Und ansonsten muss man sagen, dass halt auch in dem ganzen Markt, es ist halt noch ein junger Markt, ne, das ist auch noch nicht alles so ganz ausgereift. Das heißt, man hat diese Probleme, dass man eine Ladesäule nicht funktioniert und dann guckt man am nächsten Tag, oh, das Auto ist nicht voll. Ne, also das sind halt Probleme von Kunden, weil einfach der Fahrer oder die Fahrerin vergessen hat, das einzustecken oder nicht richtig reingesteckt hat oder so, weil die das vielleicht auch nicht wissen, das ist ja auch ganz normal. Und die haben halt Angst davor, wenn im Kleinen kriegt man es doch irgendwie gehandelt, okay, da haben wir unsere 5 E-Autos, unsere 150 Verbrenner, das können wir irgendwie immer noch hinkriegen, wir lernen ein bisschen und so weiter. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache 50% Elektromobilität oder 100% Elektromobilität, dann musst du dich darauf verlassen können, dass es läuft. Und dann kommt natürlich das Thema, wie viel Fahrzeuge kann ich an diesem Standort eigentlich im optimalsten Fall betreiben? Also sozusagen, wenn man das halt wirklich, wir nennen das immer Scheduling, also sozusagen, wie kann ich halt dafür sorgen, dass alle Autos oder dass das alles, was ich habe, optimal ausgenutzt wird, damit ich halt nicht das Große ausbauen muss, dass ich nicht den großen Transformator da noch hinstellen muss. Und das sind Herausforderungen, die jetzt gerade da sind. Plus natürlich diese Unwissenheit, was ist eigentlich ein Elektroauto, wie ist das mit Reichweite? Und da gibt es halt 1000 Fragen, die nicht ganz trivial sind. Da kann man sich durcharbeiten, aber wenn man bei null anfängt und vielleicht damit noch nie was zu tun hatte, mit irgendwas mit Elektro, dann sind das schon Hürden. Und wir schauen halt, wo muss man diejenige Person oder das Unternehmen dann halt abholen. Und die wollen alle zu 100% Elektro in den nächsten, keine Ahnung, bis 2030. Ja, und dafür musst du ja eine Roadmap haben, da musst du irgendwie verstehen, was muss ich dazu für tun, welche Prozesse muss ich vielleicht anpassen. Und das organisieren wir für die.
Und also, ich möchte jetzt nicht insinuieren, dass du dich freust, dass die Energiepreise so hoch werden. Ja, und das, ich meine, wir haben ja gerade durch den Ukraine-Krieg auch einen enormen Spike des Ganzen. Das will ich nicht sagen, aber ich meine, ein hoher Energiepreis ist natürlich auch recht hilfreich, nehme ich mal an, denn jetzt sind ja solche Fragen sind ja total wichtig, denn jetzt kann ich vielleicht das Problem nicht einfach nur lösen mit, okay, die laden einfach alle, sondern vielleicht muss ich tatsächlich zu gewissen Zeiten laden, wo es vielleicht günstiger ist, Strom zu tanken, oder ich kann vielleicht auch Ladevorgänge smarter schedulen, indem ich ein Auto vielleicht nicht voll auflade, ein anderes schon. Das heißt, merkt ihr das in eurem Go-to-Market?
Definitiv, auf jeden Fall. Also man muss sagen, dass es sich in den, also wir sind 2018 gestartet, da hat sich viel getan. Also wir waren damals schon überzeugt und meinten, okay, das geht in diese Richtung. Dass es sich jetzt halt so explodiert, das haben wir uns natürlich erhofft. Aber man rennt meistens offene Türen ein. Es gibt natürlich konservative Unternehmen, die sagen, das ist irgendwie nicht für uns. Aber viele, viele Unternehmen, die denken da sehr stark drüber nach, komplett zu elektrifizieren. Also beispielsweise im skandinavischen Raum, da wird kein Bus mehr gekauft, der Verbrenner. Es gibt nur noch Elektrobusse, die bestellt werden. Und das ist ja natürlich, da ist sozusagen der Markt weiter eigentlich als die Technik, muss man fast sagen, weil es gibt noch keine geilen Managementsysteme, die richtig schon sauber ein paar Jahre erprobt sind in dem Bereich. Und das ist komplex. Also das ist halt schon interessant. Natürlich ist es jetzt nicht so, es ist alles ganz einfach, natürlich, das will ich auch nicht sagen. Aber wir haben natürlich schon gemerkt, dass das Thema Energiewende durch den Ukraine-Konflikt auf jeden Fall nochmal ganz, ganz anders. Also es wird ernsthafter genommen. Ne? Vor 2 Jahren, sage ich mal, im Logistikbereich, da war das noch eher so Greenwashing. Ne? Ich fahre mal mit meinen Transportern rum, dann schreibe ich da groß drauf, wir fahren irgendwie mit Strom oder so. Natürlich haben sie auch versucht, ein bisschen zu verstehen. Aber eigentlich seitdem Transporter, also jetzt zumindest in dem Transporterbereich, seitdem die relevanten Reichweiten erreichen, und das ist eigentlich, sage ich mal, seit Anfang letzten Jahres der Fall, seitdem ist denen das schon viel, sehr, sehr vielen Unternehmen klar und sie beschäftigen sich intensiv damit. Also ich kenne wenig Unternehmen in dem Bereich, die da nicht Leute für abgestellt haben, um das Thema zu beleuchten, haben vielleicht schon Fahrzeuge bestellt und zum Teil sind da auch wirklich sehr große Mengen an Fahrzeugen schon im Zulauf. Also das ist, da tut sich schon viel.
Du hast gesagt, ihr seid seit 2018 im Markt, habt, glaube ich, jetzt vor im Jahr 2021 oder 2022 habt ihr eine Runde geraced, unter anderem mit dem Hightech-Gründerfonds, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Was ist aktuell eure größte Herausforderung? Ist das, Kunden zu gewinnen? Ja, ist das, besser zu sein als der Wettbewerb? Ist das, das Produkt weiterzuentwickeln? Was ist das Thema, was du im Kopf hast, wenn du abends schlafen gehst und wenn du morgens aufwachst?
Ja, also seit Ende 2018 sind wir gestartet. Ne? Da waren wir natürlich noch nicht marktfähig. Das heißt, das sind wir jetzt erst so seit vielleicht 1,5 Jahren, dass wir halt, vorher hatten wir ein paar Pilotprojekte und so weiter. Das heißt, wir sind jetzt momentan in der Phase, deswegen haben wir auch diese Finanzierungsrunde gemacht, diesen Markthochlauf sozusagen mit zu begleiten, sozusagen, ne? Wirklich größer zu werden. Wir verstehen, was die Kunden für Probleme haben. Der Markt ist noch fragmentiert. Keine Frage, es gibt auch noch viel Unwissen, aber wir haben eine Software, die in vielen Punkten, sage ich mal, sich nicht verstecken muss. Auch unser Ansatz ist meiner Meinung nach das, wie es auch in Zukunft sein wird. Vielleicht können wir auch nochmal visionär nochmal ein paar Themen besprechen, was da meiner Meinung nach kommt. Das geht in dieses Energiemanagement-Thema natürlich oder Smart Energy Services zum Beispiel. Und wir sind jetzt gerade in der Phase, dass wir halt Zulauf von Kunden haben, das heißt, wir bauen eine Vertriebsmannschaft auf, wo wir uns überlegen müssen, okay, wie qualifizieren wir die Leads und wie ist einfach diese Kundenreise? Also das sind so viele Themen, die mich jetzt persönlich auch sehr beschäftigen. Und auf der technischen Seite haben wir halt einmal das Thema Operations, also wenn wir dann halt einen Kunden haben, wie setzt man das halt effizient um? Welche Funktionen will man weiterentwickeln, weil natürlich vieles auch noch individuelle Wünsche sind. Da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man jetzt nicht nur das individuelle Paket für den einen Kunden baut. Und in der technischen Entwicklung gibt es natürlich Themen wie Skalierungs- Dinge, die wir, an denen wir arbeiten, natürlich auch den Funktionsumfang immer noch ein bisschen zu erweitern, aber ich sag mal so, die Kernfunktionen, die sind halt alle da. Und jetzt machen wir es halt iterativ. Ne? Es muss überall mal an der Ecke die Funktion vielleicht noch ein bisschen geändert werden, damit es irgendwie noch ein bisschen besser passt. Und eigentlich suchen wir diesen perfekten Product-Market-Fit, sagt man ja dann, dass man halt dann mit einer Finanzierungsrunde nochmal einfach nur noch wachsen kann, weil man halt weiß, okay, das muss ich tun, um Geld zu verdienen. Und wenn ich jetzt ganz viel Geld nehme, um alle Prozesse zu vergrößern, dann kann ich einfach wachsen. Und das ist so in der Phase, in der wir uns befinden. Also das heißt, wir arbeiten uns dahin, dass wir wirklich schneller danach noch wachsen können.
Und wie groß kann das Ganze werden?
Ja, wir sind da natürlich sehr ambitioniert. Also unser Ansatz so mit diesem Thema Fahrzeugdaten, das ist schon, da sind wir schon sehr weit vorne. Also da müssen wir uns auf jeden Fall nicht verstecken. Und wir wollen insbesondere in diesen Kernbereichen größere Ladeinfrastrukturen, Flotten, letzte Meile, Logistik, da wollen wir schon eine führende Rolle in Europa einnehmen, perspektivisch. Und das ist the way to go. Ne? Also das heißt, wir haben es alles so gebaut, dass man das relativ easy implementieren kann, dass es halt diesen Anforderungen entspricht. Also es ist halt relativ einfach und wir haben versucht, dass, ich sag mal, der Kunde zufrieden ist, also dass das Produkt einfach gut funktioniert, seamlessly charging sozusagen. Und da haben wir natürlich dann ambitionierte Wegmarken, die wir uns gesetzt haben. Und das ist das, wo wir auch gerade dran arbeiten. Also das heißt, wir sind jetzt gerade in Deutschland, wir werden aber auch internationalisieren, vermutlich erstmal nach Skandinavien. Und das sind so die Dinge, die an denen wir arbeiten. Und wenn man, ich weiß nicht, es gab gerade ganz frisch eine Studie, kannst du ja vielleicht auch nochmal verlinken, von Bain & Company mit P3 zusammen. Vor ein paar Tagen ist die rausgekommen. Und das, die hat uns auch nochmal echt gefreut, weil es halt ziemlich genau unsere Strategie eigentlich widerspiegelt. Da geht es nämlich darum zu schauen, was ist das, was halt später, sagen wir, bis 2030 wirklich relevant ist. Und da ist das Thema Energy Management Services, also sozusagen den Batteriespeicher an der Börse handeln, also dass ich halt Strom handle und diese ganzen Themen, das wird den größten Bereich ausmachen. Das heißt, Hardware ist natürlich auch interessant, aber das ist halt, da bist du auch irgendwie Commodity so. Software ist das, worum es geht. Und diese Energy Management Services, das wird halt, es ist halt ein Milliardenmarkt, der sich da sozusagen gerade auftut. Und wir sind gut positioniert von unserer Technologie. Wir müssen es natürlich noch größer ausrollen, weil sonst nützt es ja nichts. Ne?
Das ist spannend. Das ist eine Frage, die ich hatte. Wo ist das Geld? In der Hardware? Ja, also das, was Tesla macht, was die Autobauer machen. Oder ist das in dem sekundären Markt, in der Software? Weil ich könnte mir jetzt auch vorstellen, schau mal, wenn jetzt jeder Zweite ein E-Auto fährt, dann habe ich auch gewisse Wartezeiten. Ja, also ich habe mal ein Interview geführt vor, ich glaube schon 2 Jahren, mit Tom Sun von Amp Up, was sie in einem ähnlichen Bereich sind, damals noch in den USA. Und er hat mir dann gesagt, ja, sie haben gepivotet hin zu einem Modell, wo man auch, ich sag mal, Malls oder so, weißt du, so Industrie oder ja, so Gebiete, wo man vielleicht einkaufen kann, dass sie eine Software entwickeln, dass man sein Auto laden kann in diesem, ja, an einer Ladesäule, aber dass man gleichzeitig auch noch, Angebote bekommt von den Malls, ja, oder eine Plattform entwickelt quasi, um auch diesen Malls ein Incentive zu geben, diesen Strom anzubieten. Das fand ich ganz spannend. Und das siehst du auch so, ja. Was sind denn da noch? Also du hast jetzt gesagt, so Second Market Handeln an der Börse. Ja. Was sind denn da? Was entsteht denn da an Software?
Ja, also ich glaube, dieses Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, im Sinne von das Ladeerlebnis, weil es ist natürlich die Zeit, die ich an einer Ladesäule verbringe, die kann ich entweder im Auto verbringen und surfen oder sowas, oder ich kann halt da einen Kaffee trinken. Das ist glaube ich, auch ein sehr spannender Markt, aber das ist halt was, wo wir gar nicht unterwegs sind. Also für uns ist wirklich das Unternehmen, was idealerweise die Fahrzeuge zu geschäftlichen Betrieb benutzt, dort halt das Energiemanagement zu machen. Und was ich vorhin meinte, dass ein Elektroauto so viel Strom verbraucht wie ein Einfamilienhaus, und es ist halt extrem steuerbar und es ist auch sehr gut vorhersagbar. Das heißt, du kannst dir überlegen, da stehen 50 Einfamilienhäuser und es ist nicht so wie weiß ich, beim Smart Home. Es ist ja so, ich kann jetzt irgendwie nachts meine Wäsche waschen oder sowas, was kein Mensch macht, sondern es ist wirklich eine riesige Menge Energie, die ich sehr gut einfach steuern kann. Ich kann halt sagen, heute oder in 3 Stunden oder sozusagen diese Flexibilität, wann ich Energie verbrauche, perspektivisch auch, wann ich wieder Energie abgebe. Und alleine diese Art, das bist du ja so eine Art virtuelles Kraftwerk, kann man sich ja so vorstellen. Ne? 50 Einfamilienhäuser, die sehr gut steuerbar sind. Ich kann sie innerhalb von, sag ich mal, wenigen Sekunden auf null runterregeln. Und wenn ich das aber jetzt brauche, weil der Wind wieder weht oder warum auch immer, kann ich dann halt das wieder steuern. Und das klingt ein bisschen technisch vielleicht, aber das ist halt ein extremes, ich nenne es mal Asset. Und es wird der Player oder die Player in den nächsten 10, 15 Jahren sich durchsetzen, die halt viele Ladesäulen und Fahrzeuge idealerweise konzentriert an einem Ort kontrolliert. Also das kann auch ein Flughafen sein, zum Beispiel. Da habe ich vielleicht ein bisschen das Problem, ich weiß nicht, wann das Auto wiederkommt, aber wenn ich wüsste, das Auto steht da jetzt 2 Wochen und dann ist es ja perfekt. Also das steht ja einfach nur rum und ich kann theoretisch damit Geld verdienen, sozusagen. Aber das muss man natürlich auch, also da muss man immer trennen, ne? Zwischen jetzigen Herausforderungen, das kann ich halt in einem Kundengespräch zum Beispiel, jetzt kann ich zwar sagen, mit uns könnt ihr perspektivisch seid ihr gut aufgestellt und so weiter, aber das sehen die Leute noch gar nicht, weil es halt auch irgendwie kompliziert ist. Da können die sich halt nicht so viel richtig vorstellen. Das heißt, man muss immer das so ein bisschen trennen, was geht halt in Zukunft und dahin wird es gehen. Also das heißt, es ist ein super interessanter Markt, der relevant, sehr relevant sein wird. Und was muss ich halt heute nehmen? Wir sagen immer so Land and Expand. Das heißt, wir lösen die Probleme, die sie jetzt haben, können auch schon diese Energiethemen zum Teil regulatorisch abdecken, aber das entwickelt sich auch über die Jahre. Das ist ganz wichtig zu verstehen.
Lass uns mal auf das Thema Geschäftsideen reingehen, ja, weil ich finde das total spannend, was du machst und du öffnest in meinem Kopf eine ganze Menge Türen, ja, nach dem Motto, was kann man eigentlich damit machen? Eben, ja, schau mal, immer wenn so eine massive Veränderung passiert, ja, und wir keine Verbrenner mehr haben, sondern neue Technologien entstehen, genau wie beim Smartphone, dann entstehen natürlich auch komplett neue Geschäftsfelder. Beim Smartphone ist ein App-Store-Markt entstanden, der Milliarden umsetzt, aber selbst so ein Markt für, weiß ich nicht, so Handyhüllen ist dadurch auch entstanden, auch ein Milliardenmarkt. Ja, also sowohl Low-Tech als auch High-Tech. Deshalb lass uns ein bisschen Zeit verbringen auf dem Thema Geschäftsideen. Lass mich mal dir eine Idee pitchen, ja, die ich mal hatte. Und das ist so eine Idee, weißt du, so, die man so hat, wenn man so in einer Kneipe sitzt, ja? Mhm. Deshalb musst du mir sagen, ob die richtig ist oder nicht.
Ja, das glaube ich, gibt es kein falsch und richtig, aber ich kann dir natürlich meine Meinung dazu sagen.
Sag mir mal deine Meinung, ja. Ich hatte, also du hast es eben auch schon angedeutet. Ich glaube, der spannende Paradigmenwechsel, der glaube ich nicht allen klar ist, ist, dass man ja nicht, dass man eigentlich an 2 Orten laden will. Zu Hause, ja, wenn man das Auto parkt. Und dass man, sagen wir mal, auf der Arbeit das laden kann, falls man jetzt eine längere Anreise hatte. Auf dem Land zum Beispiel. Ja, ich glaube, das ist eine ganz typische Anwendersituation für alle, die nicht in der Stadt wohnen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, das bedeutet ja jetzt, dass es einerseits natürlich in der Wohnung oder auf Garagen neuen Bedarf gibt, mit Elektroladensäulen auszustatten. Aber es gibt den auch bei, sagen wir mal, Mittelständlern, die irgendwie auf dem Land vielleicht sind. Es gibt ja viele Hidden Champions in Deutschland, die in den nächsten Jahren damit konfrontiert sein werden, dass viele Arbeitnehmer sagen, Mensch, ich habe jetzt den Wechsel zu einem E-Auto gemacht. Ich will hier aber nicht nur eine Ladesäule und der Hans-Jürgen ist da immer, weil der schon um 7.30 Uhr ankommt, ja, sondern man möchte das auch laden. Gibt es eine Chance, eine Firma zu bauen und durch den deutschen Mittelstand zu gehen auf dem Land und zu sagen, das wird passieren? Ja, wir bauen jetzt für euch hier 15, 20 E-Ladesäulen auf. Wir kontrollieren die. Und übrigens, lieber Geschäftsführer, wenn du das machst, ich garantiere dir, du kriegst auch noch ein schönes Bild in der Kreiszeitung, wo drauf steht, hier Geschäftsführer XY ist innovativ und wir haben jetzt auch E-Mobilität. Ist das ein Modell, Asset Heavy, kein Tech-Modell, ja, aber ist das ein Modell, was funktionieren kann?
Also du meinst jetzt, du bist das Ingenieurbüro, das es plant und den
Richtig.
Baggerfahrer
genau.
bestellt.
Und ich sag den, ich baue für, oder vielleicht koordiniere ich das auch nur, ja. Ich gehe durch den Einzelhandel und verteile dann die Aufträge. Vielleicht mache ich es gar nicht, ja, sondern habe 5 oder 10 in der Hand und kriege dann wie so eine Art Affiliate-Fee. Dass ich das weitervermittle. Kann auch sein. Oder aber ich mach's komplett und sag, ich habe hier auch noch ein paar Bagger,
die das bauen. Also das ist absolut notwendig, weil ohne das kannst du es natürlich nicht machen. Natürlich gibt's schon andere Unternehmen, die auf diese Idee gekommen sind, die, was weiß ich, vorher Solaranlagen oder was weiß ich aufgebaut haben. Aber was interessant ist, was auch wirklich ein spannender Bereich ist, also da gibt's auch vielleicht noch in anderen Bereichen interessante Startups, die dieses Problem so ein bisschen angehen. Und zwar, wo ist der Engpass? Und der Engpass ist halt momentan auch sogar noch in der Beschaffung, ne, von Ladesäulen und Kabeln und so weiter, aber auch insbesondere bei dem Handwerk, ne, weil du hast halt das Problem, jeder will irgendwo Ladesäulen aufstellen, er will eigentlich irgendjemanden haben, so sagen, hier, guck mal, ich habe einen tollen Plan, fahr da mal hin mit deinen Technikern, bau das mal alles auf und dann fahr wieder weg, so ungefähr, und danach mache ich mein Geschäft, weil ich bezahle dich oder ich gebe das Geld weiter, aber den Betrieb mache ich dann da und die Beratung vorher mache ich auch. Das heißt, der Schlüssel dazu, wenn du es richtig gut machen willst, müsste man, ja, was man zum Beispiel machen könnte, wäre, man raised richtig viel Geld und kauft Handwerksunternehmen oder sowas. Weißt du? Mhm. Dass du halt dieses Problem lösen kannst. Weil das ist das Nadelöhr und wo man sich differenzieren kann am Ende des Tages. Das heißt, wenn du schnelle Execution hast, gute, natürlich professionelle Qualität. Also kannst vielleicht auch nicht einfach jetzt nur aus dem Osten irgendwelche Leute anwerben, wo die du sozusagen irgendwie schnell vielleicht auf deine Baustelle bekommst, aber die vielleicht noch nie eine Ladesäule aufgebaut haben. Also das funktioniert auch nicht. Also das heißt, da muss man schon ein bisschen drüber nachdenken, wie man das mastern kann. Und dann ist es natürlich klar, weil du kannst dir überlegen, wie viel Ladesäule wird aufgebaut. Das ist verdammt viel, was in den nächsten Jahren da kommt. Und es ist ziemlich teuer, musst du halt gucken, wie ist deine Marge, aber einen Bagger bestellen und das alles zu machen, da fließt halt Unmengen an Geld inzwischen und deswegen natürlich super spannendes Geschäftsmodell. Kann man vielleicht auch von den anderen lernen, die es vielleicht noch nicht so gut machen.
Okay, interessant. Also du sagst da, okay, ich wusste nicht, da gibt es also schon ein paar, die das machen. Und der Bottleneck ist also gar nicht so sehr die Nachfrage ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, beim Mittelstand, ja, die wollen das alle. Es ist eher das tatsächliche Umsetzen durch Handwerksunternehmen oder Gewerke, die dann tatsächlich diese Ladesäulen dahinstellen. Das ist das Problem.
Genau, also das ist aber auch erst natürlich, das ist jetzt noch nicht seit 5 Jahren so, sondern das ist jetzt erst in den letzten, würde ich sagen, vielleicht 12 Monaten sogar erst wirklich kritischer geworden, dass halt diese Nachfrage groß ist. Genau, dass da halt im Prinzip der Bottleneck da ist. Und der wird nicht weniger werden, der wird noch schlimmer werden.
Okay, da muss ich darüber mal nachdenken. Ich gebe dir noch eine zweite, ja, und mal gucken. Los. Und dann bin ich gespannt, was du für Ideen hast. Glaubst du, es ist, wenn ich, okay, ich bleib jetzt mal bei der Lademöglichkeit, ja, denn das ist, ich habe eine Studie von McKinsey vorher abgelesen, da steht das einfach, Laden ist die größte Herausforderung von allen, die ein elektrisches Fahrzeug haben und die vielleicht nicht das Glück haben, ein Familienhaus zu haben mit einer Wallbox. Das heißt, ich hänge mich so ein bisschen an diesem Laden auf und wie man diesen Painpoint lösen kann. Und ich habe mich auch gefragt, schau mal in der Stadt. Ja, da gibt es ja, das ist ein Immobilienplay. Ja, ich habe mich gefragt, ist es nicht smart? Es gibt so viele Garagen und Stellplätze, die man kaufen kann. Ja, die sind dann halt ein dummes Stück Land in einer Tiefgarage oder irgendwo, ja, die irgendwo da rumstehen. Kann man nicht gerade, wenn man jetzt anfängt, diese Garagen oder Stellplätze oder was auch immer aufzukaufen und da eine Wallbox hinzustellen oder irgendeine Form von elektrischer Ladefähigkeit, die bei weitem nicht so smart ist, wie ihr das macht mit iodynamics, ja, aber die zumindest in der Lage ist, dass Leute dieses knappe Gut Elektrolademöglichkeiten haben. Gibt's da wie siehst du das? Also könnte man jetzt anfangen, Stellplätze in Berlin oder in Hamburg oder in München aufzukaufen, in guten Lagen, die zu veredeln? Bisschen wie so, als würde man Hausflipping betreiben, ja? Also ein Haus kaufen, das ganz schön machen und dann weiterverkaufen für mehr Geld. Ist das eine Chance?
Ich glaube auf jeden Fall auch. Also das ist ja ein kritischer Punkt, ne? Weil wir hatten jetzt einmal das Thema, das war ja deine erste Idee sozusagen im Bereich Geschäft, ne, also auf der Arbeit zu laden und die andere Idee sozusagen zu Hause. Und wenn ich ein Einfamilienhaus habe, habe ich eigentlich nie ein Problem, da kriege ich das immer irgendwie hin. Aber in dem Moment, wo ich natürlich mehr Familienhaus habe, wird es schwierig. Also man unterschätzt trotzdem auch, wie viele Stellplätze es auch gibt. Also das heißt, das ist schon, da gibt es auch die Möglichkeit. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Man muss vielleicht ein bisschen datengetrieben daran gehen und sich überlegen, was ist wirklich ein guter Stellplatz. Damit du, also was du auch niemals haben willst, ist halt eine Ladesäule, die, wo nachher Spinnenweben dranhängen. Und in der öffentlichen Ladeinfrastruktur gibt es das ja. Also da gibt es halt irgendwelche Stellplätze, wo irgendwie mal ein Bürgermeister gesagt hat, wir stellen jetzt hier was hin, ist aber nie profitabel. Ich glaube, wenn du da so Berlin oder sowas, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es funktioniert. Da brauchst du natürlich wieder viel Kapital. Aber ich glaube, wenn du da ein bisschen auf Investorensuche gehst, kriegst du das auch, ne? Weil du könntest halt sagen, ja, eigentlich ist es klug, schon zu sagen, ich veredle das und verkaufe dann so eine Art Stellplatz mit Ladesäule. Und dann kann jemand das halt für sich privat nutzen. Man könnte ja auch sogar sagen, man verkauft immer nur Nachtzeiten und tagsüber darf da jemand anders stehen oder solche Dinge könnte man natürlich auch noch überlegen, ne? Dass es noch ein bisschen mehr offen ist.
Ja, mal gucken. Ich sehe dir auch an, du bist noch nicht ganz überzeugt. Ich habe noch viele mehr Ideen. Vielleicht haben wir noch genug Zeit, aber ja, ich glaube, der Witz dieses Podcasts ist auch immer ein Stück weit, Johann, dass wir Leute haben, die, weißt du, die das Thema atmen, Elektromobilität. Und ich glaube, ihr als Gründerteam, ihr macht euch ja seit Jahren darüber Gedanken. Und ich bin davon überzeugt, dass immer, wenn ich mit Gründern spreche, dann weiß ich, dass die können ihr Gehirn nicht ausstellen. Die haben zwar gesagt, das Thema machen wir jetzt und das ist, ja, also das Aerodynamics ist es jetzt, aber man kann nicht aufhören, links und rechts Chancen zu sehen, wie man Ideen, welche Ideen man noch machen könnte. Wie ist es denn bei dir, wenn du über Elektromobilität nachdenkst? Was sind die Chancen, die du siehst für smarte Gründerinnen und Gründer, die uns vielleicht auch gerade zuhören? Wie kann man loslegen?
Ja, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall super viele Baustellen. Also der erste Schritt wäre wahrscheinlich, sich mal mit dem Thema ein bisschen näher zu beschäftigen, mal mit ein paar Leuten zu reden. Ich habe natürlich auch immer ein paar Ideen, die immer mal wieder so aufkommen. Manche sind ein bisschen mehr in der Zukunft. Manche sind auch sind vielleicht jetzt schon umsetzbar. Was ich halt mega interessant finde, ist halt wirklich diesen Speicher, wie ich ja vorhin auch schon viel ausgeführt habe, noch besser zu nutzen. Also das ist halt diesen Speicher, damit kann ich halt irgendwie was machen. So, das beflügelt mich auf jeden Fall, was da halt für Möglichkeiten drinstecken. Und eine Sache ist, dass man, wenn man jetzt das Thema autonome Fahren betrachtet, dass man außerhalb der Stadt, also dass die Fahrzeuge fahren den ganzen Tag rum, Carsharing oder was auch immer, oder ein Uber oder so, das autonom rumfährt. Und weil ich ja immer das Problem habe, wo erzeuge ich die Energie? Ne? Die muss ich über Netz transportieren und so weiter. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, ich habe jetzt Berlin und vielleicht 30 Kilometer raus, ich kann jetzt nicht genau sagen von den Gegebenheiten, aber stehen irgendwo Windpark mit ganz viel Energie und jetzt fährt diese ganze Flotte, die macht den ganzen Tag ihr Ding so und ein gewisser Teil der Flotte, weil nachts halt einfach nicht so viel Auslastung ist, fährt dann dahin, lädt halt auf und fährt dann wieder zurück, fährt sozusagen zurück in die Stadt. Und wenn man das halt noch ein bisschen weiterdenkt und jetzt zum Beispiel Busse oder Ähnliches damit rein betrachtet, die viel Energie speichern, könnte man das halt wirklich so als Ersatz für das Stromnetz benutzen. Also das heißt, man kann halt sagen, okay, der Bus fährt dann raus, lädt ganz viel Energie nach und dann habe ich vielleicht für irgendeine kritische Infrastruktur einen Notstromaggregat oder sowas. Und ich glaube, da werden halt noch viele so Möglichkeiten sein, was man halt da so technisch umsetzen kann, wie man halt diesen spannenden Speicher halt irgendwie besser nutzen kann. Oder vielleicht habe ich auf der Arbeit eine Solaranlage und zu Hause aber nicht. Und jetzt lade ich halt tagsüber Sonnenstrom und abends und nachts, weil ich fahre immer nur 20 Kilometer zur Arbeit oder so und ich habe 450 Kilometer Reichweite, habe ich dann halt die Möglichkeit, abends oder nachts, wenn halt vielleicht alle kochen oder so, ab 18 Uhr, dann halt diesen Sonnenstrom wieder einzuspeisen. Also entweder in der Straße oder bei mir vielleicht auch zu Hause am Einfamilienhaus. Und so kann ich dann halt einfach Energie immer so zwischenspeichern und irgendwo hin transportieren, da wo es halt gerade passt.
Okay, das, was du sagst, ist, es gibt Möglichkeiten, Ineffizienzen in Strompreisen auszunutzen, indem irgendwo, wo ich vielleicht nachhaltiger oder günstiger Strom produziere, sei es Solarstrom oder Windstrom, das Auto als rollende Batterie nutze, um es zu einem Ort zu bringen, wo es vielleicht teurer ist oder nicht so nachhaltig und so weiter. Was wäre denn das? Also ich versuche noch zu verstehen, was wäre das Geschäftsmodell? Ist das dann eine Software, die das macht? Oder ist das eine App, die man sich in seinen Tesla runterlädt, die das dann irgendwie wie macht? Ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen.
Ja, also ich glaube, dass die größte Hürde dabei ist halt diese Regulatorik, ne? Wer kriegt wo für was Geld? Also wenn ich jetzt Solarstrom habe und das ist der Solarstrom von meinem Arbeitgeber oder sowas, und dann fahre ich nach Hause und dann, wie ist das mit irgendwelchen Stromsteuern? Diese ganzen Probleme, die in Deutschland zumindest da sind, die sind dem natürlich so ein bisschen entgegengestellt. Aber das Geschäftsmodell wäre jetzt im Fall zumindest autonomer Fahren, wäre halt, dass ich halt, sag ich mal, günstigen Strom irgendwo herbekomme und den natürlich teurer irgendwo anders wieder verkaufe. Und dadurch einfach, ohne dass ich jetzt Nachteil habe, einfach mein Auto besser nutzen kann.
Aber müsste da nicht eine Software Zugriff haben auf zum Beispiel Teslas, um mit denen autonom fahren zu können? Oder wäre das, also ich versuche zu verstehen, wäre das ein Modell für Tesla, um zu sagen, das Auto ist vielleicht sogar günstiger und wir dürfen halt damit rumfahren, wie wir wollen, wenn du es nicht brauchst und du sagst uns, das sind die zwei Timeslots, da muss es bei mir vor der Tür stehen. Weißt du, also ich versuche noch zu verstehen, wie könnte man das machen, wenn man nicht Tesla ist? Weißt du?
Wenn man ein anderer Automobilhersteller ist, oder wie meinst du das?
Ja, oder ein Softwareunternehmen, weil ihr seid ja, es ist ja spannend bei klar. euch, weil ihr seid ja iodynamics, ihr könnt ja eine Software ausspielen auf, ja, für Fuhrparkunternehmen oder für Real Estate Entwickler oder für wen auch immer, das nutzen die und haben einen Mehrwert. Ich versuche dieses autonome Fahren. Ich meine, es ist theoretisch, ne?
Ja, aber was du natürlich dir überlegen kannst, ist, okay, das Auto, also was ist das, der Punkt, ne? Also das Auto muss zum Beispiel eine bestimmte Strecke zurücklegen, um irgendwo anders vielleicht, also wenn es nicht zufällig einfach nur Arbeitsplatz zu Hause dieser Switch ist, sondern wenn das wirklich nach draußen aus der Stadt fährt, kann man sich überlegen, wie teuer ist das? Also steht es sonst halt noch rum? Und wie teuer ist es dann dort zu laden und wie teuer ist es, das Auto zurückzufahren mit allen Verschleiß, mit Akkuverschleiß und so weiter, was ich dazu habe. Und das muss ich ja irgendwie koordinieren. Also wenn ich stelle es jetzt mir so vor, ich habe ein autonomes Auto und dann gebe ich bei Google Maps an, per API, hier fahr mal zu dem Standort und da ist eine Ladesäule oder ein Ladepark mit 500 Ladeplätzen und du fährst einfach zu Ladeplatz 500 und dann sollst du bitte da laden. Und in dem Moment hättest du ja diese Kette, ne? Also das ist, da sind wir noch ein paar Schritte von entfernt. Aber es ist natürlich auch die, man muss ja auch früh dabei sein, um, sage ich jetzt mal, wie sagt man so schön, if it becomes obvious, you are too late.
Ja, interessant. Ja gut, Elon Musk verspricht ja autonomes Fahren in schöner Regelmäßigkeit eigentlich jedes Jahr. Auch dieses Jahr hat das wieder prognostiziert. Mal gucken, was passiert. Sag mal, du hast gesagt, du hast auch Modelle. Ich glaube, das Modell, was du jetzt, die Idee, die du gerade präsentiert hast, ist ganz spannend. Sicherlich braucht man da noch ein paar Fortschritte im autonomen Fahren, wahrscheinlich auch in der massiven Verbreitung dessen. Hast du auch eine Idee, wie man heute schon auf diesen Riesentrend Elektromobilität setzen könnte als Unternehmer?
Ja, also wie es natürlich immer so ist, in so einem spannenden Markt gibt es natürlich viele Leute, die sich da tummeln. Und ich glaube aber, es gibt so ein paar Dinge, womit, wenn man da jetzt mit anfängt, dann kann man da, glaube ich, als Gewinner hervorgehen. Das ist zum Beispiel das Thema Second Life von Akkus. Also sozusagen, wenn ein Auto, man sagt ja immer, ein Elektroauto, so es fährt und so weiter, und man sagt halt, mit 70% Restkapazität, also dann ist der Akku nicht Schrott, sondern der kann nur noch 70% so weit fahren wie am Anfang, sagt man theoretisch, er kann nicht mehr im Auto genutzt werden. Dann wird der Akku rausgenommen, kann man vielleicht einen neuen Akku reinmachen oder was auch immer, aber zumindest gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo der Akku noch lange, lange nicht kaputt ist. Also das heißt, er ist dann noch...
Das ist ja Wahnsinn. Darf ich das nochmal unterstreichen? Das heißt, wenn ich nur noch 70% von des möglichen Potenzials an Energie habe, dann muss der schon rauskommen.
Naja, aus dem Auto. Muss er ja nicht, ne? Also kannst du dir überlegen, aber das ist so die Grenze, wo du sagst, okay, die Reichweite ist vielleicht nicht mehr geringer. Man kann das natürlich auch ausreizen, kannst du auch noch bis 50% runterfahren. Aber der Punkt ist, und das ist auch vielleicht ein interessanter Fakt, den man nicht so versteht und der auch zum Teil meiner Meinung nach in der so Diskussion, kontroversen Diskussion, missverstanden wird. Man sagt ja, ein Akku, ganz viele Ressourcen und so weiter. Aber es ist halt eigentlich so, der Akku kann relativ gut benutzt werden im Auto und da kann man ihn auch so behandeln, dass er lange hält. Und dann, wenn er aber da irgendwie nicht mehr nutzbar ist, ne, weil mobiler Speicher ist ja ein Punkt, dann baue ich den halt aus und dann ist er aber noch super top. Du kannst ihn noch 20 Jahre benutzen. Ne? Du kannst ihn in deinen Keller hängen und deinen Strom von der Solaranlage zwischenspeichern oder du machst einen riesigen Batteriepark, wo du die alle übereinander stapelst und da irgendwelche auch Energiethemen sozusagen zwischenspeicherst. Und wenn das dann nach 20 Jahren irgendwann mal ganz am Ende ist, dieser Akku, dann kommt er in so einen Recycling-Prozess. Und man geht davon aus, es gibt da schon Pilotanlagen, dass du zu 95% recyceln kannst. Also dieses Recycling-Thema sowieso mega spannend, weil erstmal müssen die Automobilkonzerne einen gewissen Prozentsatz recyceln von einem sozusagen Altwagen. Das ist, glaube ich, 80% oder so. Das heißt, die müssen auch was machen. Und wenn man ganz ehrlich ist, da ist hammer viel Aluminium, richtig viel Kupfer und so weiter drin, was du sehr, sehr einfach auch trennen kannst. Und es macht einfach mega Sinn, das zu recyceln. Und das ist halt, das ist, glaube ich, ein Markt, der jetzt kommt, weil der kommt ja erst, wenn die Autos alt sind. Ne? Und es kommen Rückläufer jetzt, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis es richtig ins Rollen kommt. Aber dann bist du halt der Master sozusagen, wenn du diese Ressourcen wiederverwerten kannst, weil du willst halt eigentlich nicht immer nur aus China importieren, die Rohstoffe und so weiter, sondern du willst halt einfach diesen Kreislauf. In Deutschland zum Beispiel, wo du halt diese ganzen Rohstoffe nicht hast, dann etablieren.
Und sag mal, also welchem Zustand kommen dann diese Akkus zurück? Ja, sind die dann tatsächlich noch zu 70% benutzbar oder sind die total abgefuckt? Also ein Auto ist ja ein Auto. Dieses Akku ist ja, ich nehme mal an, krass hart verbaut, oder? In dem Auto. Das heißt, wie kommt man an den Akku ran? Also, ja, also und wie kann man das dann weiter verwenden?
Ja, also ein Akku besteht ja aus ganz, ganz vielen Zellen. Das ist ja so der Weg, zumindest der momentan auch noch viel gegangen wird. Das heißt, es ist ein einfach nur, ja, kann man sich jetzt wirklich so vorstellen, wie das ferngesteuerte Auto, da sind dann vielleicht 4 Zellen, Akkuzellen drin, und in so einem Auto sind das halt Tausende. Das heißt, und die sind dann immer noch so in Modulen. Also das heißt, dann habe ich vielleicht 200 Stück in einem Modul und dann sind da noch 12 Module oder sowas. Und jetzt ist der erste Schritt zu überlegen, kann ich gewisse Zellen, weil es ist halt, die sind ja gewissen Alterungsmechanismen unterlegen. Es gibt welche, die sind schneller kaputt als andere. Und das heißt, ich kann im ersten Schritt erstmal sagen, okay, ich nehme nur die kaputten raus und pack da neue rein. Also das heißt, ich kann den schon dann verlängern. Und ansonsten ist es natürlich einfach so, man sollte irgendwann anfangen, den Akku entweder nochmal aufzuwerten oder anders zu behandeln, weil dieser Drift immer schneller wird. Also wenn ich halt ganz kaputte Zellen und ganz heile Zellen habe, ist das nicht besonders gut für den gesamten Akku. Und da ist es halt dann wichtig, einfach zu sagen, okay, ich nehme diesen Akku jetzt raus und kann den dann zum Beispiel in den Second Life Betrieb geben. Und von der Art und Weise ist es total easy. Also du nimmst eine Hebebühne, fährst es hoch, löst ein paar Schrauben, holst dann so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst aus der Werkstatt, es gibt so Getriebe-Dinger, da haben wir natürlich extra ein Gerät für, holst du raus, weil das Ding ist natürlich schwer und dann hast du es draußen. Aber es ist jetzt in der Regel, ich meine, ich kann es jetzt nicht für jedes Modell sagen, aber ganz easy, diesen Akku rauszuholen. Also es ist, dauert vielleicht 20 Minuten oder sowas. Und dann hast du einen riesigen Klotz und dann kannst du halt damit dann was machen.
Und was macht man dann damit? Was würdest du dann angenommen? Wir beide würden jetzt die Firma gründen und wir würden jetzt massenhaft Akkus aufkaufen, ja, die nicht mehr ganz so gut sind, ja. Und wir haben jetzt, wir sind jetzt Europas größter Lagerist von diesen nicht mehr ganz so tollen Akkus. Was machen wir damit? Reparieren wir die und verkaufen wir die zurück? Irgendwie dann doch? Oder gibt's da auch so ein, du hast ja von Second Life gesprochen. Also gibt's da auch so ein Second Usage als, weiß ich nicht, als irgendwie, keine Ahnung, Wallbox oder so, weiß ich nicht.
Ja, genau. Aber genau, also das würde man wahrscheinlich machen, weil das würde wahrscheinlich im ersten Moment am meisten Wert sozusagen bringen. Das heißt, wir hätten jetzt diesen Akku. Den kann man ja auch dann ansteuern. Also als erstes würdest du natürlich testen, wie gut ist der noch, habe ich irgendwelche Zellen, die ganz kaputt sind und so weiter. Erstmal einen großen Test machen, den irgendwie bewerten. Und dann würde ich den in unseren großen Lagerraum reinschieben, da einen Stecker ranmachen und dann habe ich ja diesen Speicher. Und dann kaufe ich halt Energie, wenn es ganz günstig ist und verkaufe Energie, wenn sie ganz teuer ist. Also eigentlich relativ easy, weil der Akku ist ja weg in dem Sinne, also brauche ich ja nicht mehr. Und dann lassen wir den da 20 Jahre drin. Und dann ist er ganz Schrott und dann verkaufen wir den an unser zweites Unternehmen, unser Schwesterunternehmen, das ist dann der Recycler und der nimmt dann wirklich die ganzen Zellen raus und da gibt es verschiedene Verfahren, wie ich halt diese einzelnen Zellen, sag ich mal, die werden dann thermalen und so weiter. Da kriegst du es halt hin, also erstmal werden die natürlich auseinandergebaut und so weiter und dann verkaufst du natürlich die Materialien weiter an, keine Ahnung, Northvolt Batteriefabrik hier, die in Heide gebaut wird, zum Beispiel. Mhm. Und dann hast du am Ende den Akku extrem lange genutzt. Das ist natürlich CO2-mäßig mega spannend, weil du hast dann faktisch keinen CO2-Ausstoß mehr pro Kilowattstunde am Ende des Tages, weil es einfach eine lange Lebensdauer ist. Und dann schiebe ich das kostet natürlich Energie, aber schiebe ich das zurück ins Recycling und dann habe ich wieder einen neuen Akku. Und dann geht das Leben sozusagen wieder von vorne los. Und das ist halt sozusagen, das ist halt eigentlich das, dahin geht es auch gehen. Wenn ich jetzt das noch hinkriege, dass ich auch den Strom, den ich zum Fahren benutze, nachhaltig produziere, also möglichst für Wind, Sonne, vielleicht noch irgendwelche Gezeitenkraftwerke oder Pumpspeicherkraftwerke und so weiter, dann habe ich einen extrem, also wir haben da schon auch Berechnungen mal angestellt, da hast du einen extrem geringen CO2-Fußabdruck pro Kilometer, also es ist wirklich verschwindend gering. Und dann wird natürlich ein Schuh draus, ne? Weil geringer CO2-Abdruck und bedeutet häufig auch geringe Kosten, also nicht nur durch die Regularien, aber einfach, weil ich natürlich lange Nutzungszeiten habe und so weiter. Und dann wirst du kein Problem mehr haben. Also wird ich prognostiziere, dass Autofahren langfristig vielleicht nicht umsonst wird, aber zumindest ziemlich günstig werden wird, weil es einfach durch dieses zweite Leben du plötzlich halt diese ganzen Kosten mittragen kannst und die Nutzungszeit viel besser ist.
Das ist spannend. Glaubst du, sagen wir mal, angenommen, wir beide würden jetzt diese beiden Firmen gründen, ja? Wir kaufen diese Akkus auf und wir ein zweites Unternehmen, das recycelt die dann und teilt ihnen ihre Arbeitsstandteile auf oder wertet sie wieder Upcycling dann irgendwann. Glaubst du, dass das von den Automobilherstellern gemacht wird? Oder glaubst du, da wird wirklich ein Markt entstehen, der nicht BMW, Tesla und so weiter ist?
Ja, also natürlich die Automobilkonzerne, die haben ja das Problem, dass für sie alles ganz neu ist. Ne? Also sie haben einfach ein Geschäftsmodell, was nicht mehr bestehen wird irgendwann. Und das heißt, sie müssen sich umschauen, damit sie nicht sterben. Wie können sie halt sonst Geld verdienen? Und sie werden genau in diese Bereiche natürlich schauen. Okay, wie können sie da was machen? Wie können sie auch mit Energiemanagement, ist natürlich ein Thema. Wie kann ich diese ganzen Autos irgendwie anders noch nutzen und Geld verdienen? Das wird passieren. Aber ich glaube, das ist so meine Erfahrung bisher in der Gründerzeit, dass es meistens Leute geben muss, die auf der grünen Wiese anfangen, einfach mal sich überlegen, okay, wie müsste man es eigentlich machen, ohne irgendwelche Nockenwellen, Schleifwerke, die ich vielleicht noch irgendwo habe, sozusagen. Genau, ne? Also dieses ganze Thema, die ich halt habe, wenn ich ein etabliertes Unternehmen bringe, meinen riesen Rucksack, den VW trägt und wer auch immer. Deswegen wird es immer, also auch alleine von Geschwindigkeit und Effizienz, wird es immer dort auch große Chancen geben, sozusagen was zu machen. Also mich hat ehrlich gesagt gewundert, als wir gestartet sind, ne, da war es schon für uns irgendwie offensichtlich, dass es alles so ist. Und da dachten wir, wir hatten natürlich auch immer Angst und machen auch irgendwie die Automobilhersteller und so. Aber es ist alles doch ganz schön langsam, was für mich bestätigt hat, dass es deswegen Startups gibt. Also wenn es nicht so wäre, gäbe es halt keine Startups. Ne? Aber es ist einfach so.
Ich habe sogar die These, dass angenommen, ihr hättet 2018, als ihr angefangen habt, euer kompletten Business Case und euer gesamtes Konzept an BMW nach München geschickt oder an Tesla oder so, sie hätten es auch nicht kopiert.
Nein, ich glaube, ehrlich gesagt auch nicht.
Ja, also das macht doch Hoffnung für alle Gründer da draußen. Ja. Wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich muss aber noch mal zwei schnelle Geschäftsideen mit dir testen, ja? Und kann sein, auch dass die keinen Sinn machen. Aber jetzt, wenn ich dich einmal habe, muss ich dich fragen. Und zwar das Erste, ich habe eben das Beispiel gemacht für Smartphones. Klar, ein riesiger Markt mit Apps ist entstanden. Aber auch so ein, ja, keine Ahnung, dämlicher Markt, weißt du, durch so diese ganzen Zubehör für Handys. Ne? Handyhüllen oder es gibt jetzt diese Schnüre, die man so um sich machen kann und sein Handy dann immer da hat. Oder früher haben mal IT-Systemadministratoren an ihrem Gürtel so kleine Dinger gehabt, wo dann sie ihr Nokia reinstecken konnten. Also es gibt immer auch so einen Markt. Und also das ist vielleicht wirklich eine dumme Frage, weil ich es einfach nicht weiß, ja. Aber es gibt doch ein riesiges Problem, dass man nicht mit allen Steckdosen, mit allen Ladesystemen laden kann, sondern dass ein Tesla-System ein eigenes System hat und ein, keine Ahnung, das von Porsche ist vielleicht auch anders, wie auch immer. Gibt es da überhaupt die Möglichkeit, dass ich da einen Dongle entwickle, dass es in der Lage ist, das zu übersetzen? Also so ein bisschen so, wie wenn ich mit einem Handy aufladen will im Ausland. Da habe ich ja auch ein kleines Zwischengerät, was ich dann nutze, um dann halt den anderen Strom zu nutzen oder das andere, die andere Steckdose. Ist das gar nicht denkbar?
Ich würde sagen, es ist gar nicht denkbar. Vielleicht vor einigen Jahren wäre das doch mal sinnvoll gewesen, aber es gibt tatsächlich eine sehr starke Bestrebung hin zu zwei Typen, die sich weltweit auch verbreiten. Das eine ist Typ 2. Das ist so das, was man an so einer kleinen Wallbox meistens findet. Und dann ist es CCS. Das ist das, was an der Schnellladestation zu finden ist. Und diese beiden Systeme sind durchweg überall in Europa. Es gibt noch einen japanischen Standard, Chademo heißt er, beziehungsweise Typ 1 Stecker, aber das stirbt aus. Die wehren sich da vielleicht noch so ein bisschen, aber das wird aussterben. Das heißt, es gibt nur zwei Steckertypen und auch Tesla hat keinen anderen Stecker und auch Porsche hat. Die haben alle die gleichen Stecker. Tesla hat halt nur den Unterschied, dass sie ihre Ladesäulen nicht für andere Fahrzeuge freischalten. Das heißt, also das machen sie jetzt ja tatsächlich gerade. Gibt es ja auch großes Bromborium, weil es doch irgendwie illegal ist oder so. Weiß ich nicht. Ist ja ganz auch ein bisschen im Umlauf gerade, weil die irgendwelche Anforderungen des Eichrechts nicht erfüllen und so weiter. Aber die benutzen tatsächlich den gleichen Stecker. Und es gibt jetzt keinen Grund, warum da nicht ein BMW oder ein sonstiges irgendein Fahrzeug laden könnte. Und dementsprechend ist der Adapter, glaube ich, nicht mehr notwendig.
Okay. Aber es kann also. Dann streiche ich die Idee mal durch und sage, habe ich was gelernt?
Okay. Also vielleicht aber trotzdem um dieses Thema Adapter. Es kann schon interessant sein, aber dann eher aus einem Abrechnungsthema. Weil wo es ein riesiges Problem gibt, ist, Leute, die zu Hause ihr Dienstwagen laden, wollen irgendwie ihren Stromgeld zurückbekommen. Und das ist momentan irgendwie möglich. Du kannst den Zähler ablesen und da irgendwie mitteilen und so weiter. Aber das ist alles irgendwie nicht so convenient. Oder du musst da eine super komplizierte telefonierende Wallbox hin machen. Und da gibt es vielleicht die Möglichkeit, haben wir auch tatsächlich mal gedacht, so eher aus dem Fahrzeugdatenbereich das zu nehmen. Zu sagen, ich gucke, was lädt das Auto und rechne danach ab. Leider nicht eichrechtskonform, aber es wäre sonst ganz, ganz interessant. Und da könnte man vielleicht einen Adapter machen, der zwischen, egal welcher Ladesäule, Ladestation, kann auch ein Stecker sein, ein ganz normaler Schuko-Stecker, den man so kennt. Und dazwischen eine Art Messgerät zu machen, was eichrechtskonform, da sind die Deutsche ganz, ganz kompliziert, diese Messwerte übermittelt, damit ich halt nicht das Problem habe, ich wohne in der Tiefgarage und da habe ich meine Ladesäule und nächsten Monat ziehe ich um und der neue Mieter hat aber ein anderes Unternehmen, arbeitet woanders, braucht eine andere Ladestation und so weiter. Also das ist zu schwierig, in diesem Home-Charge-Bereich mit Dienstwagen das ordentlich zu machen. Und da gibt es vielleicht die Möglichkeit, so einen Dongle zu nutzen. Also wäre vielleicht ganz interessant.
Okay, na gut, hast du mich nochmal gerettet. Ja, hast du der Idee nochmal ein bisschen was abgewonnen. Und die letzte Idee, die ich dir mal, oder ich habe noch viel, viel mehr, ich veröffentliche die auf digitaloptimisten.de. Aber vielleicht noch eine, die mich, auch das ist eher eine Frage als eine Idee. Schau mal, es gibt ja große Websites, Marktplätze, um Autos zu verkaufen. Ja, also Auto 1 oder ich glaube, wir kaufen dein Auto oder was auch immer. Und ich habe mich gefragt, glaubst du, dass diese Player auch am Ende das Ganze für E-Autos machen? Oder gibt es da, aus welchen Gründen auch immer, die Möglichkeit, einen neuen Player zu etablieren, der sich ausschließlich auf Elektromobilität konzentriert? Oder glaubst du, es ist ein Auto und das kann Auto 1 genauso gut?
Sehr spannende Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich, dass man sich da nochmal, also dass das nochmal die Karten ein bisschen neu gemischt werden. Wenn man es hinbekommt, wirklich einen Mehrwert zu liefern, den Auto 1 vielleicht Schwierigkeiten hat, den zu liefern, weil sie halt in ihrem ganzen Portal, also ich weiß, es war eine lange Zeit zum Beispiel, dass du nicht sehen konntest, wie groß der Akku ist, den du da kaufst, so ungefähr, weißt du? Es war einfach nicht dafür gemacht, es gab halt kein Feld wahrscheinlich beim Verkaufen, es ist eine Batterie, aber es ändert sich natürlich ein bisschen und man kann natürlich gewisse Services, zum Beispiel dieses Energiemanagement oder so weiter, Dinge, die man auch braucht, da natürlich irgendwie zusammenfassen und ich sag mal vorher, dass die Auto 1 dieser Welt das zu langsam umsetzen werden, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, da reinzugehen und dann gut, macht man vielleicht den Exit an Auto 1, weiß ich nicht ganz genau, aber kann ich mir schon gut vorstellen. Also, weil das ist, es ist schon anders, die Bedürfnisse vom Kunden.
Sag mal, also was würdest du vielleicht so die zwei, drei wichtigsten Unterschiede? Du hast gerade schon gesagt, so Batterie, dass da Unterschiede gibt. Also wie kannst du dir vorstellen, was ist noch wichtig für einen Kunden eines elektrischen betriebenen Autos versus eines konventionell betriebenen Autos?
Meinst du jetzt sozusagen im Second Market oder
genau, ja, also wenn ich angenommen, wir würden jetzt E-Auto 1 machen, ja, oder was weiß ich. Also eine Alternative.
Werden wir wahrscheinlich verklagt.
Wahrscheinlich, okay, nennen wir es anders. Aber wir schneiden uns dieses Segment des Marktes raus. Ja. Das gibt es ja auch bei Airbnb, ja. Da gibt es irgendwelche Airbnb ist alle Vermietungen, aber es gibt auch Luxusvermietungen, die dann über eine andere Plattform gemacht werden. Oder Vermietungen so für Companies oder sowas. Oder Townhouse, es gibt ja immer Verticals, die sich dann rausschneiden. Und der Gedanke ist, kann man sich auch so ein Vertical als E-Auto rausschneiden? Und da frage ich mich halt, ja, was wäre es denn dann? Warum wird man nicht auf Auto 1 gehen, sondern auf unsere E-Auto 1-Seite?
Ja, also ich denke, das tut sich ja sowieso im Automobilhandel auch noch mehr, ne, mit Auto-Abo und so weiter. Das könnte man natürlich da auch ganz gut platzieren. Aber was mich jetzt so als Käufer stört, ich habe jetzt längere Zeit da nicht mehr geguckt in diesen Portalen, aber zum Beispiel ist es mega wichtig, also für jemanden, der da schon ein bisschen länger drin ist, ist für mich mega wichtig, wie ist die Batteriegesundheit vom Auto? Also wie gut geht es dem Akku? Ist es jetzt bei 70% oder 95%? Findest du häufig nicht raus. Wissen die Leute auch nicht. Kann man mittlerweile, aber auch, es gibt da auch ein Startup, die da unterwegs sind, die dir das dann so testen und so weiter. Natürlich ganz wichtig. Dann, wie schnell kann ich laden? Wie groß ist der Akku? Diese Themen, ne, die kann ich natürlich, also diese ändern sich halt grundsätzlich natürlich nicht. Aber das sind auf jeden Fall relevante Themen, die ich da habe. Was vielleicht auch noch, was man da vielleicht noch ein bisschen berücksichtigen kann, das ist auch was, wo wir viel drüber nachgedacht haben, und zwar Leasing-Gesellschaften haben halt das Problem, dass sie ein Auto weggeben und es kommt irgendwann wieder. So, und jetzt haben sie darauf irgendwelche Leasinggebühren sich überlegt, sozusagen auf Grundlage des Restwertes oder wie auch immer. Und jetzt dieses Thema Batteriegesundheit ist aber für die so eine Blackbox. Weißt du? Das heißt, es gibt vielleicht Leute, die machen immer nur Schnellladen an der Highspeed-Ladestation. Dann ist der Akku vielleicht nach ein paar Jahren schlechter, als wenn ich immer nur ganz langsam lade, jetzt plakativ gesagt. Und da ist halt auch die Frage, kann man das irgendwie mit einbauen? Ne? Also, dass man halt vielleicht eine Leasinggesellschaft macht, die nachher eine bessere Kondition anbieten kann, weil sie vielleicht sogar ein Energiemanagement mit anbietet, weil sie dadurch irgendwie Geld generiert. Also man könnte ja auch sagen, so ein System wie unseres kriegt der Kunde einfach umsonst. Dafür kriegt die Benefits der Mensch, der das verliest. Und kann ich da irgendwie eine bessere Marge rausholen, sodass ich halt am Ende sagen kann, hier Kunde, du kriegst einen supergeilen Service bei uns, kriegst Energiemanagement, wir besorgen für deine Ladesäule, wir tracken deine Batteriegesundheit, sorgen dafür, dass das alles super toll ist. Und dafür musst du halt 5 € im Monat oder 10 € im Monat weniger bezahlen. An diesen Gebühren oder sowas. Also da sind dicke Hebel, also große Hebel meiner Meinung nach noch drin, wie man das Geschäftsmodell wahrscheinlich besser machen könnte und wo man als neuer Mensch am E-Auto-Gebrauchswagenhandel Himmel vielleicht noch was machen könnte.
Super spannend. Schau mal, haben wir echt einige Ideen rausgefeuert. Ja, ganz, ganz spannend. Jetzt brauchst du noch, also der Untertitel dieses Podcasts ist klaue diese Geschäftsidee. Aber die einzige Bedingung ist, man muss uns dann sagen, ob das Sinn macht oder was es da noch für Besonderheiten gibt. Von daher, Johann, hey, das hat mich wahnsinnig gefreut. Vielen Dank, dass du so ausführlich Einblick gegeben hast, nicht nur in den Elektromobilitätsmarkt, auch natürlich in IO Dynamics und eure Reise. Ich glaube, es ist total spannend. Ich glaube, die Aussage, dass du gesagt hast, in der Software ist das Geld, das ist nicht vielen Leuten klar, denn alle Leute schauen auf Tesla und was Elon Musk macht, aber dass dahinter eigentlich ein hochintelligentes, smartes Energiemanagementsystem liegen kann, was richtig Wert schaffen kann, nicht nur Geld, sondern auch Auslastung, Effizienz. Ich glaube, das ist ganz, ganz eindrücklich rausgekommen in diesem Gespräch. Und wir haben noch, glaube ich, ein paar ganz coole Geschäftsideen gebrainstormt. Also vielen Dank, Johann. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Ja, Alex, der Dank ist ganz auf meiner Seite. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, ob irgendwann mal so eine Geschäftsidee, die wir hier diskutiert haben, dann mit Erfolg gekrönt ist. Oder wie lange das vielleicht dauern wird. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du viele Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht auch auf den Weg machen zu gründen. Nutzt die Chance. Also ich glaube, bessere Zeit gibt es jetzt nicht, als ein nachhaltiges Startup zu gründen, wo man hinterstehen kann und die Chancen dazu nutzen. Und mal, ich sag mal, der alteingesessenen Industrie mal ein bisschen in den Hintern zu treten, dass es da vorangeht.
Das ist ein schönes Schlusswort, das nehmen wir. Ja, Johann, ich wünsche dir viel Erfolg und vielen Dank.